Es ist mir eine Freude, heute wieder Gottes Wort, Gottes lebendiges und kräftiges Wort mit euch teilen zu dürfen. Und möget ihr eure Herzen für dieses Wort öffnen und Gott erlauben, dass er euch dadurch näher zu sich ziehen kann. In der heutigen Predigt geht es um ein sehr wichtiges Kapitel in Gottes Wort. Um ein sehr entscheidendes und grundlegendes Kapitel. Es geht um das erste Kapitel überhaupt, um 1. Mose 1. Und viele von euch werden dieses Kapitel sicherlich, genauso wie ich auch, schon oft gelesen oder in Predigten dazu was gehört haben. Ich möchte heute in der Predigt einen besonderen Blickwinkel auf dieses grundlegende Kapitel legen. Nämlich den Blickwinkel des Erlösungsplans. Und bevor wir in Gottes Wort eintauchen, möchte ich euch einladen, mit mir noch ein kurzes Gebet zu sprechen. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns Menschen liebst und dass du uns dein heiliges und lebendiges Wort gegeben hast, um uns dadurch näher zu dir zu ziehen. Und ich danke dir, lieber Vater, für die Freude, die du mir bei der Ausarbeitung dieser Botschaft geschenkt hast. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du an jedem einzelnen Herzen wirkst und dass du jedem Einzelnen auch diese Freude schenkst, die du mir geschenkt hast. Bitte lass mich dein Sprachrohr, dein Knecht sein und rede du durch meinen Mund. Und hab Lob und Dank dafür, lieber Vater. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir 1. Mose 1 aufzuschlagen. Und wir möchten dieses Kapitel Schritt für Schritt durchgehen. Beziehungsweise Schöpfungstag für Schöpfungstag. Und ich möchte gleich bei Vers 1 beginnen. Im Vers 1 heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Warum fängt die Bibel gerade mit diesem Satz an? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser erste Vers der gesamten Bibel ist kurz und einfach, aber doch sehr deutlich. Der Leser soll gleich zu Beginn wissen, um wen es in diesem wunderbaren Buch geht. Es geht um den Schöpfer von Himmel und Erde. Und es ist ganz interessant, das hebräische Wort, das hier im Deutschen mit Anfang übersetzt wurde, ist das Wort Reschit. Und es meint nicht nur den zeitlichen Anfang, sondern es bedeutet auch das Wichtigste, das Beste, das Wertvollste. Also die wichtigste Aussage finden wir gleich zu Beginn von Gottes Wort, nämlich dass Gott der Schöpfer ist. Und alle Wesen im ganzen Universum verdanken ihm ihr Dasein. Und das ist auch der Grund, warum ihm allein Ehre und Anbetung gebührt. Im Gegensatz zu all den heidnischen Gottheiten. Und auf dieser Wahrheit beruhen alle anderen biblischen Lehren. Deshalb kommt die Schöpfung auch immer wieder in Gottes Wort vor. Wenn ich diesen ersten Vers, diesen ersten einfachen, aber deutlichen Vers schon nicht glaube, dann werde ich auch immer wieder in Gottes Wort Zweifel haben. Deswegen sollte dieser erste Vers unsere feste Glaubensgrundlage sein. Und dieser erste Vers, er ist so etwas wie eine Überschrift für das erste Kapitel. Lasst uns Vers 2 lesen. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wer hat diesen dunklen und chaotischen Zustand, im Hebräischen heißt es dieses Tohu wa Bohu, geschaffen? Gott natürlich. Denn alles, was geschaffen ist, hat er geschaffen. In den folgenden Versen, in 1. Mose 1, lesen wir auch immer wieder, dass Gott das Geschaffene geschaffen hat. Aber hier lesen wir es nicht. Warum? Weil Gott sich von diesem chaotischen Zustand distanziert. Weil dieses Tohu wa Bohu, dieser dunkle, chaotische Zustand zu Beginn, ganz im Gegenteil zu seinem Wesen ist. Gott ist kein Gott der Unordnung. Und in ihm ist keine Finsternis, sondern er ist nur Licht. Gott hat dieser dunkle, chaotische Zustand zu Beginn sicherlich überhaupt nicht gefallen. Aber wenn es ihm nicht gefallen hat, wieso erwähnt er diesen Vers denn dann überhaupt in seinem Wort, wenn er sich davon distanziert? Ich bin gewiss, damit wir wissen, was Gott tun kann. Er kann aus dem totalen Chaos etwas Wunderschönes machen. Ein Paradies. Und genau so auch bei uns. Wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht, wenn das totale Chaos herrscht und ein dunkler Zustand in unserem Herzen oder in unserem Leben ist, Gott kann etwas Wunderschönes daraus machen, wenn wir ihn nur lassen. Und diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft, finden wir gleich im ersten Kapitel von 1. Mose 1, was Gott tun kann, auch in unserem Leben. Wie wir sehen werden, zeigt der Verlauf der Schöpfung den Verlauf des Erlösungsplanes. Schritt für Schritt, wie bei der Schöpfung, stellt Gott etwas Wunderschönes her. Von Schritt zu Schritt wird es schöner. Er verändert den reuigen Sünder und verwandelt ihn wieder in sein herrliches Bild. Wir lesen in Vers 2, oder haben es gelesen, dass der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. Auch dies, gleich zu Beginn, eine wunderschöne Botschaft für uns. Gott ist trotz des chaotischen Zustandes da, so auch in unserem Leben. Wenn es drunter und drüber geht, alles dunkel ist, Gott ist trotzdem da, auch wenn wir es vielleicht nicht merken. Und Gott ist sich nicht zu schade, seinen Heiligen Geist in die Dunkelheit, ins Chaos zu senden. Wasser in der Bibel ist laut Offenbarung 17, Vers 15 ein Bild. Ein Bild für Völker und Scharen und Nationen. Und wenn man dieses Bild hier einsetzt, dann finden wir einen wesentlichen Aspekt des Erlösungsplans. Nämlich, dass Gott durch seinen Geist an allen Menschen wirkt, weil er alle Menschen so sehr liebt. In diesem Vers steckt wie in dem ganzen Schöpfungsbericht ein großes Stück Evangelium. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist an jedem einzelnen Menschen, weil er jeden einzelnen Menschen retten möchte. Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Wodurch kam die erste Verbesserung in dieses Tohuwabohu? Es kam durch Licht. Durch Licht. Und auch hier finden wir eine Verbindung zu uns, eine Verbindung zum Evangelium. Genau das Gleiche, was Gott hier tut am ersten Tag, genau das Gleiche möchte er auch bei uns tun. Licht in die Finsternis hineinzubringen. In unser Herz. In unser Leben. Und ist das Chaos auch noch so groß? Gott kann und will Licht hineinbringen. In 2. Korinther 4, Vers 4 schreibt Paulus von dem hellen Licht des Evangeliums. Und wenn der Mensch mit dem Evangelium in Berührung kommt und sein Herz Jesus Christus dem Licht der Welt öffnet, dann wird Licht in sein Herz strömen. Licht in sein Leben. Wie hier am ersten Schöpfungstag. Was ist denn der erste Schritt eines Menschen in der Versöhnung mit Gott? Der erste Schritt ist die Erkenntnis seiner eigenen Sündhaftigkeit. Die Erkenntnis, dass er Jesus braucht. Also die Erkenntnis des dunklen Zustandes in seinem Herzen. Genau das Gleiche wie hier am ersten Schöpfungstag. Wer schenkt uns denn diese Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit? Es ist der Heilige Geist, der laut dem Johannesevangelium in Johannes 16, Vers 8 der Welt die Augen auftut über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. So wie die Veränderung des chaotischen Zustands zu Beginn der Schöpfung mit dem Schweben des Geistes Gottes beginnt, so beginnt auch bei uns die Veränderung, der erste Schritt hin zur Versöhnung mit Gott, mit einem leisen und sanften Wirken des Heiligen Geistes. Wie wunderbar doch die Zusammenhänge zwischen der Schöpfung und dem Erlösungsplan sind. Tag 2, die Verse 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Am zweiten Tag schuf Gott das Firmament, hier mit Feste ausgedrückt. Und dieses Wort Feste bezieht sich einfach auf den Himmel im Sinne von Atmosphäre und Raum. Das hebräische Wort, das hier mit Feste übersetzt wird, kommt nicht oft in der Bibel vor. Es ist das hebräische Wort Rakia. Eine weitere Stelle, wo dieses Wort verwendet wird, finden wir in Psalm 150 und dort gleich in Vers 1. Dort heißt es, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste, Rakia, seiner Macht. Durch diesen Vers in Psalm 150 finden wir auch beim zweiten Schöpfungstag eine Verbindung zum Erlösungsplan. Wenn auch nicht so deutlich. Hier wird die Feste mit dem Heiligtum verknüpft. Nachdem Jesus Licht in das dunkle Herz des Sünders bringen durfte, nachdem der Sünder ihm sein Herz geöffnet hat, zeigt das Heiligtum die weiteren Schritte auf, wie zum Beispiel die persönliche Annahme Jesu als Erlöser und als nächsten Schritt die Taufe. Also auch hier wieder eine Verbindung zum Erlösungsplan. Gehen wir weiter zu Tag 3. Und dort die Verse 9 bis 13. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Zum dritten Mal trennt Gott hier etwas voneinander. Zuerst das Licht von der Finsternis, dann das Wasser am Himmel von dem Wasser auf der Erde. Und hier am dritten Tag trennt er das trockene Land vom Meer. Also Gott bringt durch diese Trennungen immer mehr Ordnung ins Chaos. Der chaotische Zustand wird immer schöner durch die Trennungen, die Gott durchführt. Also Trennung kann durchaus etwas sehr Gutes sein, etwas sehr Schönes bewirken. Aber natürlich nur, wenn diese Trennung nach dem Willen Gottes ist. Wie zum Beispiel die Trennung von den Götzen in unserem Leben. Am dritten Tag bereitet Gott für die Tiere und den Menschen Raum zum Leben und Nahrung vor. Wie liebevolle Eltern für ihr ungeborenes Kind das Kinderzimmer wunderschön herrichten, so richtet auch Gott für seine Geschöpfe alles wunderschön her. Jedes einzelne Lebewesen soll in eine vollkommene Umgebung hineingeschaffen werden. Was für ein wunderbarer, liebevoller Vater. Und dies können wir gleich alles am Anfang der Bibel erkennen, wenn wir genau hinschauen. Auch hier, am dritten Tag, gibt es eine Verbindung zum Erlösungsplan. Eine Verbindung zu dem, was Gott mit uns heute noch tun möchte. In Jeremia 5, in den Versen 21 bis 25 geht Gott auf diesen dritten Schöpfungstag ein. Und er vergleicht sein halsstarriges Volk, das Volk Israel, mit dem Meer, dem er den Sand zur Grenze gesetzt hat, darüber das Meer nicht gehen darf. Das Meer gehorcht und bleibt in seinen Schranken, die Gott gesetzt hat. Nicht aber Gottes Volk. Es überschreitet ständig Gottes Schranken, nämlich sein heiliges Gesetz. Und so bleibt das Gute fern von ihnen. Es war notwendig, dass Gott dem Wasser seine Grenzen gesetzt hat, dass es nicht überschreiten darf, damit überhaupt Wachstum auf der Erde möglich ist. Und so ist es auch bei uns. Gehorsam Gott gegenüber, aus Liebe und Vertrauen zu ihm, bringt Segen und Wachstum in unserem Leben. Es ist kein Zufall, dass Gott am dritten Schöpfungstag sowohl dem Wasser die Grenzen setzt, als auch Pflanzen mit Wachstum entstehen lässt. Denn Gehorsam und Wachstum gehören zusammen. So auch in unserem Leben. Das Aufgehen und das Wachstum der Pflanzen ist ein Bild für uns Menschen. Ein Bild für den Wachstum in unserem Glauben. Unser Wachstum in Christus. Wachstum bis hin zur Frucht, zu Gottes Ehre. Lasst uns die Verse 14 bis 19 zum vierten Tag lesen. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Und dieser Schöpfungstag, dieser vierte Schöpfungstag, wurde wahrscheinlich intensiver diskutiert und kritisiert als irgendeiner der anderen Schöpfungstage. Warum? Viele zweifeln an dem Schöpfungsbericht und kritisieren ihn, weil sie nicht verstehen, woher das Licht an den ersten drei Schöpfungstagen herkam, wenn doch Gott erst am vierten Tag die Sonne geschaffen hat. Braucht Gott die Sonne, um Licht zu erzeugen? Gott, dem nichts unmöglich ist? Nein, natürlich nicht. Licht gab es schon lange vor der Erschaffung der Sonne, weil Gott ja selbst Licht ist. Im himmlischen Jerusalem werden wir keine Sonne benötigen, denn dort wird es ein sehr helles Licht geben, nämlich die Herrlichkeit Jesu wird das neue Jerusalem erstrahlen mit Glanz. Und so glaube ich, dass es auch in den ersten drei Tagen war. Das Licht kam von Jesus Christus. Es kam von Gott selbst. Und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. In vielen Religionen wurde die Sonne als Lebensquelle, als Gott verehrt und angebetet. Und Gott möchte uns gleich mit den ersten Versen der Bibel etwas Wichtiges klar machen. Nicht die Sonne ist die Quelle des Lichts, die Quelle des Lebens, sondern er selbst. Deshalb gebührt auch nicht der Sonne Ehre und Anbetung, sondern ihm, der allein wahren Quelle des Lichts und des Lebens. Und das ist ein wichtiger Punkt hier. Das Licht war schon vor den Lichtträgern, also Sonne und Sterne, war schon vorher da. Das Licht wurde quasi den Himmelskörpern anvertraut. Und diese Himmelskörper haben nun die Aufgabe, das Licht, das Gott ihnen geschenkt hat, auf die Erde leuchten zu lassen. Das Licht weiterzugeben. Kommt euch das bekannt vor? Genau so ist es auch bei uns. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 16: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, dass er das Licht der Welt ist. Und zwei Verse vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, also in Matthäus 5, Vers 14, sagt er, dass die Gläubigen, seine Nachfolger, das Licht der Welt sind. Wie passen diese zwei Aussagen von Jesus zusammen? Es ist das gleiche Prinzip wie bei der Schöpfung. Jesus ist das Licht der Welt im Sinne des ersten Schöpfungstages. Und wir, seine Nachfolger, sind wie Sonne und Sterne, die das Licht von Jesus bekommen haben und es auf die Erde leuchten lassen sollen. Dieses wunderschöne Bild des Weitergebens des Lichtes, das man erhalten hat, wird besonders in Daniel 12, Vers 3 deutlich. Dort heißt es, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Gott möchte uns gebrauchen, um das Evangelium, die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Jeden Einzelnen möchte er gebrauchen. Und es ist ein großer Segen, sich von Gott zu seiner Ehre gebrauchen zu lassen. Gehen wir weiter. Fünfter Schöpfungstag, die Verse 20 bis 23. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch. Und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Am fünften Schöpfungstag schafft Gott das erste Mal Lebewesen, die Vögel und die Wassertiere. An diesem Tag tut Gott noch etwas, was er zuvor noch nicht getan hat. Er segnet das erste Mal, Vers 22. Der erste Segen war also nicht für den Menschen. Der erste Segen war schon vor dem Menschen da, nämlich für die Tiere des fünften Schöpfungstages. Und was bedeutet es denn, dass Gott die Tiere segnete? Jedes Tier wurde mit der Fähigkeit von Gott ausgestattet, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und hier, wo wir das erste Mal in der Bibel den Segen Gottes finden, finden wir auch das Grundprinzip des Segens, nämlich Fruchtbarkeit, Vermehrung bzw. Wachstum, zur Fülle kommen. Gottes Segen bewirkt, dass etwas mehr wird, dass etwas wächst, nicht nur äußerlich, sondern vor allem oder natürlich auch innerlich. Gott hat große Freude am Wachstum und der Vermehrung des Guten. Beim vierten Schöpfungstag haben wir durch Sonne und Sterne, durch das Weitergeben des Lichtes, das Prinzip der Mission gesehen. Eine Verbindung zum Erlösungsplan. Und die Weitergabe des Evangeliums, also die Mission, ist ein fester Bestandteil in Gottes Plan der Erlösung. Nicht nur für andere Menschen, sondern auch für uns, weil es für uns selber ein großer Segen ist und uns noch näher zu Jesus zieht. Wenn wir dies tun, also das Licht weitergeben, das Gott uns geschenkt hat, wird es durch den Segen Gottes Wachstum und Vermehrung geben. Genauso wie beim fünften Schöpfungstag. Und Leben wird entstehen. Geistliches Leben. Nicht nur bei denen, die das Evangelium empfangen, sondern wie gesagt, auch bei denen, die das Evangelium weitergeben. Ist Gottes Wort nicht beeindruckend? Es ist solch eine Freude, solche Schätze in Gottes Wort zu finden. Und es begeistert mich jedes Mal, wenn ich solche tiefen Parallelen entdecken darf. Sechster Tag. Und hier lesen wir die Verse 24 und 25. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vielleicht ist es euch aufgefallen. In diesen beiden Versen wird ein Punkt immer wieder wiederholt. Bereits beim fünften Schöpfungstag wurde dieser Punkt zweimal erwähnt. Doch hier in diesen zwei Versen wird dieser Punkt gleich fünfmal erwähnt. Also in Summe siebenmal. Nämlich, dass Gott jedes Tier nach seiner Art geschaffen hat. Dieser Punkt muss Gott wirklich sehr wichtig sein, dass er ihn so oft wiederholt. Warum? Ich denke, dass es uns erstens bewusst sein soll, dass es eine große Vielfalt an verschiedenen Arten gab. Die Tiere werden hier auch im Plural genannt. Gott liebt die Vielfalt in Form und Farbe. Und zweitens sollen wir offensichtlich wissen, dass es gleich zu Beginn, und das ist, denke ich, der wichtigere Punkt, ganz klar getrennte Arten gab. Und das ist in meinen Augen ein sehr deutlicher Hinweis gegen die Evolutionstheorie, die ja besagt, dass alle Tiere von einem Urahn abstammen. Gott hat gewusst, dass vor allem am Ende der Zeit, in der wir leben, seine Schöpfung in Zweifel gezogen und vom Großteil der Welt nicht mehr geglaubt wird. Daher beinhaltet auch die erste Engelsbotschaft in Offenbarung 14, diese Botschaft für das Ende der Zeit, auch die Verkündigung, auch den Hinweis auf die Schöpfung und den Schöpfer Gott, dass die Menschen wieder daran erinnert werden sollen und daran glauben sollen. Das, was wir hier gleich auf der ersten Seite der Bibel lesen. Ein paar Worte noch zur Evolutionstheorie. Wenn man die Schöpfung und die Evolutionstheorie vergleicht und gegenüberstellt, fällt einem ziemlich schnell auf, dass es zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen sind. Die Evolutionstheorie stellt die Schöpfung Gottes komplett auf den Kopf. Und es macht mich traurig, dass sogar Theologen, leider auch in unseren Reihen, versuchen, diese beiden Sichtweisen, die unvereinbar sind, zu vereinen. Leid, Krankheit, Schwäche und Tod sind im Gegensatz zur Schöpfung, zur vollkommenen Schöpfung Gottes, fester Bestandteil der Evolution. In Gottes Augen ist der Tod der Feind. 1. Korinther 15, Vers 26. Der in eine vollkommene Schöpfung durch die Sünde eingedrungen ist. Römer 5, Vers 12. In der Evolutionstheorie hingegen ist der Tod nicht der Feind, sondern ganz im Gegenteil, der Tod ist der Freund. Er ist nämlich unverzichtbar, dass die Schwachen aussterben. Wenn ich behaupte, dass Gott die Evolution benutzt hat und damit den Tod, um den Menschen zu erschaffen, dann lästere ich, bewusst oder unbewusst, seinen heiligen Namen, seinen heiligen Charakter. Satan ist ein Herr des Verderbens, des Leides und des Todes. Und er hat Freude daran. Aber nicht unser himmlischer Vater. Er erbarmt sich über die Schwachen und unterdrückt sie nicht. Und will auch nicht, dass sie aussterben. In dem Sinne der Evolution. In Sprüche 14, Vers 31, in der Schlachter 2000 Übersetzung, steht passend dazu, dass die Unterdrückung des Schwachen Gotteslästerung ist. Gotteslästerung. Und aus eigener Erfahrung, ich habe früher dieses Buch für ein Märchenbuch gehalten. Warum? Wegen der Schöpfung. Weil es gleich am Anfang in meinen Augen eine Lüge enthält oder beziehungsweise enthalten hat. Weil ich den ersten Vers schon nicht geglaubt habe. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. War dieses Buch für mich ein Märchenbuch. Und ich wollte es nicht lesen. Wieso soll ich ein Buch lesen, das schon auf der ersten Seite lauter Lügen enthält? Ich habe es im Biologieunterricht habe ich es so schön gelernt, dass wir vom Affen abstammen und einen Urahn hatten und wie sich alles entwickelt hat mit schönen Bildern. Und das hat mich abgehalten, dieses Buch zu lesen. Und ich bin überzeugt, dass es heute vielen Menschen genauso geht. Dass sie Gottes Wort nicht mal in die Hand nehmen wollen, weil sie glauben, dass es ein Märchenbuch ist. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er mir die Augen geöffnet hat. Und heute darf ich hier stehen und zu seiner Ehre bezeugen, dass ich voll und ganz an die Schöpfung glaube. Ja, sogar an eine 6-Tage-Schöpfung. Und dass ich nicht mehr die Bibel, Gottes Wort, für ein Märchenbuch halte, sondern jetzt die Evolutionstheorie für ein großes Märchen halte. Und wenn ich zurückblicke, frage ich mich, wie konnte ich sowas jemals glauben? Und ich glaube, die Engel kratzen sich öfter am Kopf, wenn sie sehen, was die Menschen doch für Theorien annehmen. Und diese Evolutionstheorie ist eine sehr starke Waffe in der Hand Satans. Und möge Gott uns Weisheit schenken und glauben, dass wir gleich die erste Seite dieses Wortes in der Welt verteidigen und dazu stehen. Und Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir nicht vom Affen abstammen, sondern ein lebendiger, unendlich liebevoller Gott uns geschaffen hat zu seinem Bilde und nie wollte, dass Tod und Leid und Krankheit in diese Welt kommt. Was für eine schöne Botschaft. Was für eine frohe Botschaft. Bevor wir am Schluss noch kurz zum Menschen kommen, möchte ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen, die ich als Mathematiker sehr schön finde, die mich begeistert. Nämlich, dass zwischen den Tagen 1, 2 und 3 und den Tagen 4, 5 und 6 eine Parallele existiert. Es ist wie eine Spiegelung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da ist die Spiegelung. Für alle, die ein bisschen Mathematik können. Am ersten Tag schafft Gottes Licht. Am vierten Tag die Lichtkörper. Am zweiten Tag wird Wasser durch die Atmosphäre getrennt. Und am fünften Tag werden Wasser und Atmosphäre mit Geschöpfen gefüllt. Am dritten Tag finden wir die Entstehung des Landes. Am sechsten Tag wird das Land mit Geschöpfen gefüllt. Man erkennt daran sehr schön, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und dass er sich vorher alles wunderbar überlegt hat, dass er alles wunderbar geplant hat. Gott hat keine Kleinigkeit dem Zufall überlassen, wie wir es in der Evolutionstheorie finden, sondern es war alles wohl durchdacht, mit einem wunderbaren Plan der Liebe. Lasst uns die Verse 26 und 27 nun lesen und die Erschaffung des Menschen. 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat eine Vielzahl von Lebewesen geschaffen, aber nur ein einziges Lebewesen nach seinem Bilde, nämlich den Menschen. Der Mensch, den Gott ganz am Schluss geschaffen hat, also er hat sich die schönste, die Schöpfung für den Schluss aufbewahrt, war die Krönung von Gottes Schöpfung. Die Sünde hat das Bild Gottes im Menschen leider zerstört. Doch Gott hat einen wunderbaren Plan, einen Erlösungsplan. Dieses Bild, nachdem er den Menschen am Anfang geschaffen hat, sein Bild, möchte er im Menschen wiederherstellen. Dazu lesen wir in Kolosser 3, Verse 9 und 10. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also der Mensch soll erneuert werden, wieder hin zum Bild Gottes. Die Krönung und auch das Ziel bei der Erlösung ist genau das gleiche wie bei der Schöpfung. Der Mensch im Bild Gottes. Gott, der Vater, möchte mit seinem Sohn Jesus Christus, zu dem er diese Worte in 1. Mose 1, 26 gesprochen hat, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Vater und Sohn möchten Wohnung nehmen in unserem Herzen. Johannes 14, Vers 23. Und umso mehr Gott, der Vater und sein Sohn, dies durch den Heiligen Geist tun dürfen, also in unserem Herzen Wohnung nehmen dürfen, umso mehr werden wir in Gottes Bild verwandelt. Umso mehr wird Gottes wunderbarer Charakter in unserem Leben sichtbar. Und umso mehr werden wir diesen paradiesischen Frieden, den Jesus uns schenken möchte, auch erleben. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden, einen inneren Frieden, der unbezahlbar ist. Gott hat sich das Geschaffene stets angesehen. Und bis zur Erschaffung des Menschen war es in seinen Augen nur gut. in Anführungszeichen nur. Erst als der Mensch geschaffen war, ein Lebewesen nach seinem Bilde, erst dann war die Schöpfung in Gottes Augen sehr gut. Dies lesen wir in Vers 31 in 1. Mose 1. In dem Buch Erziehung auf Seite 13 schreibt Ellen White, dass es bei der Erlösung darum geht, dass der Mensch wieder zum Bilde Gottes zurückgeführt wird. Und ich möchte euch zum Abschluss des 6. Tages noch ein sehr schönes Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu vorlesen. Seite 291. Dort heißt es: Allen, die sich danach sehnen, das Ebenbild des göttlichen Charakters zu tragen. Und ich hoffe, dass wir uns alle danach sehnen. Allen, die sich danach sehnen, das Ebenbild des göttlichen Charakters zu tragen, wird ihr Sehnen erfüllt werden. Der Heilige Geist lässt die Seele, die auf Jesus schaut, niemals ohne Beistand. Er nimmt von dem Reichtum Christi und zeigt ihn ihr, also den Menschen. Und wenn das Auge auf Christus gerichtet bleibt, hört das Wirken des Heiligen Geistes nicht auf. Und jetzt kommt dieser schöne Abschluss dieses Zitates. Hört das Wirken des Heiligen Geistes nicht auf, bis die Seele nach seinem Bilde umgestaltet ist. Was für eine wunderbare Botschaft. Was für ein wunderbarer Erlösungsplan. Was Gott mit uns Menschen doch vorhat. Er hat dieses Ziel nie aufgegeben. Einen Menschen nach seinem Bilde zu haben. Gott war mit seiner Schöpfung sehr zufrieden. Diesem herrlichen Paradies hat er aber noch etwas ganz Besonderes hinzugefügt, nämlich den Sabbat. Dies lesen wir in 1. Mose 2, die Verse 2 und 3. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott hat nicht geruht, weil er müde war, sondern uns als Vorbild und weil er sich an seiner vollkommenen, wunderschönen Schöpfung erfreut hat. Dies lesen wir in 2. Mose 31, Vers 17. Und ganz besondere Freude hatte er zweifellos an der innigen Gemeinschaft mit dem einzigen Lebewesen, das nach seinem Bilde geschaffen war, mit dem Menschen. Und ich bin überzeugt, dass Gott diesen 7. Tag herbeigesehnt hat, dass er diesen 7. Tag kaum erwarten konnte, endlich Zeit zu verbringen mit seinen Kindern, mit Adam und Eva. Und ich bin überzeugt, dass die Sehnsucht Gottes nach seinen Kindern nicht nachgelassen hat. Gott freut sich auch heute noch, wenn wir ihm Zeit schenken, ganz besonders am Sabbat, den er ja zur Seite gesetzt hat, geheiligt hat für eine ganz besondere Gemeinschaft mit uns. Genauso wie bei der Schöpfung kommt auch im Erlösungsplan das Allerbeste zum Schluss. Zeit miteinander verbringen, von Angesicht zu Angesicht. Gemeinschaft, ganz persönliche, innige Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Schöpfer. Und darauf freut sich Gott sicherlich am meisten, seine Kinder endlich bei sich zu haben, seine Kinder in seine väterlichen, liebevollen Arme schließen zu dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Ich bin fest überzeugt, Jesus wird bald wiederkommen, um uns nach Hause zu holen. Wie zu Beginn ist für uns Menschen aus unendlicher Liebe ein paradiesisches Heim vorbereitet, in dem es kein Leid und keinen Tod gibt. Unser Schöpfer und Erlöser sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach dir und er sehnt sich nach mir. Und Gott wird alles neu machen und das Paradies wiederherstellen. Und er möchte, dass auch du dabei bist. Er möchte auch dich in seine Arme schließen. Vertraue Jesus voll und ganz dein Leben an. Denn er liebt dich und möchte in allen Dingen nur das Beste für dich. Mögen wir Gott alle erlauben, dass sein wunderbarer Erlösungsplan, dass das gute Werk, das er angefangen hat in uns, auch vollenden darf. Wie es in Philipper 1, Vers 6 geschrieben steht. Möge Gottes Erlösungsplan in deinem und auch in meinem Leben Realität werden und wir zu seiner großen Ehre leben und ihn dort draußen in dieser dunklen Welt, die immer dunkler wird, als ein helles Licht bezeugen. Gott segne dich. Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten zum Abschluss. Lieber himmlischer Vater, großer und gütiger Gott, hab du Lob und Dank für diese erste Seite in deinem Wort. Hab du Lob und Dank, dass du uns gleich zu Beginn deines Wortes sagst, dass wir kein Produkt des Zufalls sind, dass du alles wunderbar geplant hast, dass du wie ein liebevoller Vater für den Menschen und auch für all die anderen Lebewesen eine vollkommene Umgebung geschaffen hast, alles wunderschön herbereitet hast, weil du uns so sehr liebst und dass du niemals gewollt hast, dass auch nur ein Lebewesen stirbt, dass du uns nicht dazu geschaffen hast, dass wir sterben, sondern in Ewigkeit bei dir sind. Und hab du Lob und Dank, lieber Vater, dass du solch einen wunderbaren Erlösungsplan hast, dass du den Menschen nicht hast fallen lassen, wie er es verdient gehabt hätte, sondern dass du ihm gleich im Paradies verheißen hast, dass der Erlöser kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der diese Predigt hört, dass du ihn segnest, dass du ihn zu dir ziehst und dass du uns alle in dein wunderbares Bild verwandelst, dass du das gute Werk, das du angefangen hast in uns, zu deiner Ehre, nicht zu unserer, zu deiner, vollenden wirst. Hab Lob und Dank dafür, lieber Vater, dass du dich sehnst nach uns. Und lass uns deine liebevolle Vaterhand immer festhalten, niemals loslassen, dass wir dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht loben und preisen dürfen in Ewigkeit. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen.